Zweites Kapitel: Simeon und Pilatus bei Cornelius. Cornelius hat die Zählung über. Hanna erklärt die Genesis, die Halljahrfeier. Unser Gott hat mich gesandt. Das Sinai-Gesetz und das Brauchjahr. Die stumme Zunge. Die 33 Halljahre gleich 33 Lebensjahre Jesu. Kommt Gott oder nur ein jüdischer Messias? Symbolik der drei Lehramtsjahre Jesu. Es ist ein Fremder draußen, meldet man dem Pontius, dem Statthalter, der sich mit Pilatus unterhält. Was will er denn? Der Pontius hatte sich vom Mittagsdienst befreit und die anfallende Arbeit Pilatus, dem Wühler, zugeschoben. Das Amt im Wetterwinkel Palästina nutzt er stark als Urlaub aus. Nun kommt ihm dieses in die Quere. Der Melder tut uninteressiert. Er gab an, dass er dich und Pilatus sprechen wolle. Alsdann herein mit ihm. Halt, winkt er den Legionär zurück. Hast du ihn schon irgendwann mal gesehen? Nein. Simeon betritt den Raum. Er grüßt weder römisch noch hebräisch. Die Römer fesselt sein Stolz und er gleicht einer Zeder reifes Alter. Dennoch jugendlich wie ein auserlesener Gladiator. Bei Hyazinth, den mit Barschheit einzuschüchtern, ist verfehlt. Nimm Platz, der Pontius ist höflich. Bitte, dein Name, Stand, Land und Begehr. Du sollst eine Tafel haben, damit du unbehelligt bleibst. Simeon hebt die Hand. Die Mühe spare dir, Pontius. Ich bin registriert, war 3 Jahre fort und kam gestern wieder. So, fort? 3 Jahre lang? Pilatus wittert eine böse Sache. Auch der alte Pontius stutzt. Wo warst du denn? Was willst du jetzt in Kanaan, wo die Zählung anbefohlen ist? Er pflanzt sich vor ihm auf. Das nutzen Strolche aus. Genau. Simeon lächelt unverletzt. Das ruft Wut hervor. Ich beutele dich wie eine Zitrone aus, faucht der Pontius grob. Du hast ja oder nein zu sagen, weiter nichts. Verstanden? Simeon befolgt es wörtlich. Dummer Kerl! Pilatus fährt auf und bedroht Simeon mit Folterung. Scharf geht's hin und her. Plötzlich greifen ihn die Römer tätlich an. Doch er steht so ruhig auf, dass ihnen ihre Hände sinken. Wachen! Pilatus schlägt Alarm. Sofort müssen diese in den Richtraum stürzen, nicht einer kommt. Er rennt dem Ausgang zu. Hinter dem Vorhang prallt er hart auf eine Rüstung. Er wäre hingestürzt, hätte der Gepanzerte ihn nicht gehalten. Dieser reißt den Vorhang und die Türe auf. Beide Römer werden bleich. Quirinius hatte anbefohlen, wie man der Zählung wegen mit dem Volke umzugehen hätte. Es lag kein Anlass vor, den fremden Mann zu drangsalieren. Es ist der Tribun. Er setzt sich an den Richtertisch und tut, als wäre Simeon ihm unbekannt. Der Pontius versucht, den Sachverhalt zu erklären. Cornelius hält den Wortschwall an. Roms Beamte nutzen ihres Cäsars Güte aus und handeln gegen sein Gebot. Ihr wisst, was auf dem Spiele steht. Außerdem hat der hochedle Quirin die Parole ausgegeben. Den Pontius überflutet Hass. Tribun, gibt er scharf zurück. Deine Worte darf kein Fremder hören. Auch das ist ein Befehl. Jawohl, sofern es sich um fremde Ohren handelt. Er ist kein Römer, trumpft der Pontius auf. So, nur ein Griff und Cornelius hat in Händen, was er braucht. Er zeigt auf Simeon. Er sagte es, dass er sich vor 7 Jahren angemeldet hat, als ich hier residierte und aus einem, er unterdrückt einen Kraftausdruck. Warum prüftet ihr die Tafel nicht? Cornelius wirft sie auf den Tisch. Da seht, bohrt er beide Zeigefinger drauf. Des Quirins und mein Name, der Cäsarstempel, ist mit beigedrückt. Den Zweien wird es mulmig. Wer ist's, dessen Tafel des Augustus Signum ziert? Derlei sind in Rom zu zählen, erst recht hier im Gebiet. Wir dachten, will der Pontius sich entschuldigen, was ihr denkt, ist mir egal, braust Cornelius auf. Keineswegs aber, was ihr tut. Hastig geht er auf und ab. Ach, ach, das gute Licht. Und schon wieder ist er zornig. Er wirft einen Blick auf Simeon. Dieser lächelt mild. Es ist wie ein Gruß, den Gottes Liebe sendet. Wir bereinigen das Morgen, sagt Cornelius, gemäßigter zu seinen Untergebenen, die es merkten, dass der Fremde den Tribun beruhigt hat. Cornelius weist ihnen eine Menge Arbeit zu. Das muss bis Abend fertig sein, sagt er streng, aber ohne Härte. Und dann umarmt er Simeon. Es wundert die zwei Römer nicht, nachdem sie seine Tafel hastig prüften. Komm, sagt Cornelius, wir gehen ins Arboretum. Ich habe dich so viel zu fragen. O Simeon, hoher Freund, ich, Freude und das galoppierende Herz lassen ihn verstummen. Beflissen springt Pilatus bei und der Pontius bringt einen Wein. Der ist jetzt nichts für den Tribun, schiebt Simeon ihn freundlich weg. Sorgt dafür, dass niemand in das Arboretum kommt. Das andere besorge ich. Er führt Cornelius hinaus. Aber rasch, schon hinter der Tür, kann dieser ohne Stütze gehen, nur das Herz. Ja, ja, kommt er Simeon zuvor, du hattest mir befohlen, Zorn zu meistern, obwohl ein edler Römer leichter hitzig wird, wie edle Pferde leicht nervös. Als sie dich so angeekelt haben, dich, einen Himmelsfürsten, flüstert er, wo du keine Hand zu heben brauchtest und die zwei wären tot gewesen, da war es aus. Ruhe, mahnt Simeon und drückt Cornelius auf eine Liege. Zum Töten bin ich nicht gekommen, es ist besser, Leben zu erhalten und heiliger, Tote aufzuwecken. Du meinst den Seelentod nicht wahr? Vorwiegend, immerhin, auch irdisch Tote kann man auferwecken, wenn es zum höchsten Nutzen des Gestorbenen, mehr noch zum Nutzen seiner Nächsten ist. Simeon erklärt ihm den Zusammenhang und warum ausnahmsweise ein Toter zurückgerufen werden darf. Lange besprechen sie tiefgeistige Probleme. Anschließend visitiert Cornelius seine Untergebenen und geht dann, gefolgt von Ascanius, Rochus und Forestus, ins Haus des Schuloberen Colossus. Den Römern wird ein herzlicher Empfang. Cornelius setzt sich zu Ataia, während sich Forestus einen Platz bei Hanna fischt. Heute spürt der Triumvir, welche gute Sphäre bei den Hebräern ist. Es wird auch manche Sorge vorgetragen, von denen sich Cornelius notiert, was Quirinius wissen muss. Das meiste ordnet er in eigener weitsichtiger Art. Über Pilatus und den Pontius lässt er sich nur mäßig aus. Sie blieben nicht sehr lange da und man brauche keine Angst zu haben, solange Quirinius am Leben sei. »Ich bin eine Woche hier«, sagt er, als er vernimmt, dass Hilkia und Joarib mit dem Vierfürst konspirieren, hebt er nur lässig eine Hand. »Sie haben sich laut römischem Befehl bei mir zu melden. Und der Fuchs Herodes?« Cornelius verschweigt, welchem Standbefehl der Vierfürst untersteht. Der wird sich wundern, doch kann auch Augustus ihm nicht alle Haare rupfen. Dann überrascht Cornelius die Hebräer mit einer großen Freude. Die Zählung findet in etwa 7 Monaten statt und ich habe den judäischen Distrikt zu überwachen, werde ganz in eurer Nähe sein. Er wird mit Dank und Freude überhäuft. Verlegen, abwehrend, zeigt er auf Simeon. Vor 4 Jahren hat der Imperiumfürst es mir ans Herz gelegt, und ich glaube fest, dass es ein Himmelsauftrag ist. Ich war erst für Ägypten vorgesehen, doch der Quirin hat den Nildistrikt mit übernommen. Wie gefällt euch das? Gut, sagt Ataia, nur ist meine Freude damit viel zu wenig ausgedrückt. Simeon setzt hinzu. Der Mensch kann selten seiner Freude Ausdruck geben, wenn sie ihn überflutet hat. Freude ist eine Himmelstochter, ein heilig schöner Strahl aus Gottes Herzen, den er für seine Kinder angezündet hat. Das kleine Wörtchen »gut« ist ganz am Platz gewesen. Wisst ihr auch warum? »Sage selber«, ruft der Goldschmied aus. »Unser Rätselraten stiehlt uns nur die Zeit.« Cornelius lacht. »Du bist echt. In den nächsten Tagen sehe ich mir deine Werkstatt an.« Babubkia dankt. »Eine hohe Ehre«, Simeon zeigt auf Hanna. »Die Prophetin kann die Altgeschichte wunderbar erklären.« »Oh«, Forestus reibt sich seine Schenkel. »Ich höre ihr so gerne zu.« Sonderbar, wie der raue Held die alte Templerin verehrt. Sie schenkt ihm einen lieben Blick und beginnt. Den Hohen ist die Genesis bekannt, nur nicht genau der Sinn des Logos, der souverän über jedem Wortgefüge steht. Mose sah die letzte Menschheitsperiode, und nachdem er diese aufgeschrieben hatte, die mit dem 2. Teilabschnitt, in Klammer, Kapitel 2, beginnt, ward ihm in einer großen Überschau gezeigt, was sich vor der sogenannten Altgeschichte zugetragen hatte. doch unmöglich, das ausführlich zu beschreiben. Nur Bildfragmente hat er übermittelt, immerhin. Wer seinen Geist von Gottes Geist beleuchten lässt, erkennt den Sinn, soweit er zu erfassen ist. Mose durfte noch berichten, was der Schöpfer jubelnd über seine Werke sprach. Jedes Tagewerk hat den Schluss, und Gott sah, dass es gut war. Gut heißt richtig, vollkommen. Es bedurfte keines anderen Wortes, mit dem der Herr sein Werk bewertete. Als er die 6 Arbeitstage durch einen Sabbat krönen wollte, nannte er das erst noch Werdende sehr gut. 1. Mose 1, 31. Denn am Krönungstag enthüllt sich das erfüllte Soll und Haben, jene erst bekannten Schöpfungswoche des hohen Jahres seiner Tat. Wenn Gott, schließt Hannah ihre Ausführung, für sein hehres Werk das Wörtchen gut erkor, so ist in ihm die Tiefe, Höhe, Weite und die Nähe seiner Herrlichkeit zu sehen. Gott sah gleich, bestätigt, dass es gut gleich sein eigen war. Es kann auch heißen, Gottes Werk war Gottes. Niemand nimmt es ihm aus seiner Hand, weil gut aus dem Sinnwort Gott entsprungen ist. Ascanius sagt bewegt, man müsste einen Tempel bauen, in dem man deiner stets gedenken sollte. Falls du dafür ein Vermögen opfern willst, erwidert Hannah, so spende es den Armen Griechenlands, wohin du wegen guter Führung demnächst kommst. Brauchst es nicht auf einmal auszustreuen, dann hast du einen Tempel für den Schöpfer aufgebaut, den kein Mensch zerbrechen kann. Der Dom 4 wird aufgewühlt. Im Vordergrunde steht das Wort der Tempelfrau. Eine gute Position, die ihm vor sich selber seine Ehre wiedergibt. Gedalmar kommt auf das Frühgespräch zurück. Jisjor fragte, was das Halljahr, außer Moses Kunde, eigentlich bedeuten soll. Auch Passur hatte eine Frage, doch wäre erst das Halljahr zu besehen. Kannst du das nicht selber tun? Forscht Cornelius. Wohl, doch stets den Hohepriestern zu. Wir sind nicht im Amt, entgegnet Zacharias, der noch nichts geredet hatte. Es fiel schon auf. Auch Simeon sah ihn oftmals sorgsam an. Gedalmar umreißt das Gebot der Halljahrfeier so, dass die Römer bald im Bilde sind. Anschließend lehrt Simeon weiter. Die Feste wurden unter Mose, Josua und noch unter Salomo gottgefällig eingehalten. Nach und nach verflachten sie im Götzendienst. Das Fest ließ man sich nicht entgehen, aber um nicht alle Schulden zu erlassen, fand man manche Winkelzüge, um noch vor dem Halljahr vieles einzutreiben, sowie andere Gesetz- und Rechtsverletzungen auszugleichen, natürlich möglichst wörtlich nach dem Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es blieb unbedacht, dass man mit einem Schulderlass sich selbst den gleichen Schulderlass bei Gott erwarb, für das, was man dem Schöpfer schuldig blieb. Konnte man ja beten, Psalter singen oder eine Extragabe in den Gotteskasten werfen. Man konnte gegen Geld auch Priester für sich beten lassen. So hatte man sich's schlau erdacht. Gewiss kann jemand für den anderen bitten, im freien Dienst, aus Liebe, Mitleid und, nach höherem Gemüt, ausschließlich zur Freude Gottes. Wer ist mein Nächster? Fragt Ascanius. Jedermann, der Hilfe braucht. Und wenn ein Bettler auf die Straße fällt, so hilf ihm hoch. Manche sind nur äußerst schmutzig, wagt Ascanius einen Einwand, dem nichts ekelhafter ist als Schmutz und die daraus entstehenden Seuchen. Simeon sagt mild. Man kann sich schmutzig machen, dafür gibt es Wasser, um sich zu waschen. Wer bei Hilfeleistung an sich selber denkt, hat nicht wahr geholfen und er kann außerdem erkranken. Wer fraglos im Erbarmen hilft, der ist gefeit gegen Unrat oder Seuche, was ein Hilfsbedürftiger an sich haben kann. So, so, ja dann, Ascanius nimmt sich vor, sich zu überwinden. Simeon lehrt nach dieser Zwischenepisode weiter. Man gliederte dem Hallier auch ein Marktjahr an. Es strömten Händler und viel fremdes Volk herbei. Nun wäre es ja gut gewesen, wenn die Fremden durch die echte Art den Sinn des Festes mitbegriffen hätten. Doch an Lehre dachte man zuletzt. Dadurch wurde Gott zum nur Judengott gestempelt und der wahre Glaube ging verloren. Es ist sicher wunderbar, einmal alles gegenseitig zu vergeben, gibt Cornelius zu. Ein volles Jahr den Schuldigern aber alles zu erlassen, was sich sicher nicht nur auf die Geldschuld zu beziehen braucht, finde ich zu schwer. Solche Jahre kämen einem doppelt oder dreifach länger vor. Meinst du? Fragt Simeon. Vom nackten Weltempfinden aus gesehen hast du recht. Oh, das Halljahr dieser Erde ist der Bruchteil eines Sandkorns gegenüber jenem Jahr, das der Schöpfer der Urewigkeit entnommen hat. Nimm die Gesamtzeit der Materie, nimm sie siebenmal sieben Male, und sie füllt dir keine einzige Sekunde des Hall- oder Taturjahres aus. Ihr spürt in Gegenwartsgefühl die Zeit. Schon der vergangene Tag ist nicht mehr nachfühlbar, noch weniger die Lebenszeit. Selbst wer mit vollen Sinnen in die Schlusssekunde seines Daseins tritt, bloß das vorbei wird er erkennen, der Gläubige das neue Leben, dessen Klinke er im letzten Atemzug berührt. Woher kommt der abendröte Flügel? Wohin führt der morgenlohe Schein? Von einem bis zum anderen Abend reichen Gottes Fittiche. In Klammer 5. Mose 32, 11 hin, aus denen seine Güte niederfällt auf alles, was da lebt und webt. Wenn man das behalten könnte, seufzt Hilkior. Immer stürzt der Alltag über einen her. Von 24 Stunden bleiben höchstens 2, wo man seine Seele mit dem Licht vermählen kann. So geht's uns auch, ihr Israelen, seufzt Cornelius mit. Du als Rechtsanwalt kannst in deinem Amt viel Gutes tun, aber ich, ein Krieger Roms, hast uns aus großem Leid befreit. Hassabra schlingt jäh einen Arm um des Römers Schulter. Unser Gott hat mich geschickt, sagt Cornelius feierlich. Ich habe es erkannt, dass er, Quirinius, mich und diese, er zeigt auf die Seinen, mit Gaben ausgestattet hat, die nicht unser Grundvermögen sind. Es ist Gottes hohe Leihe, mit der wir als die Helfer seinen weltbedrückten Kindern helfen dürfen. Tribun, du beschämst uns ja, und es ist gut. Wir müssen dem Herrn dankbar sein. Nathan stimmt ein Loblied an, in Klammer Psalm 67, und die Hebräer fallen mehrstimmig ein. Es ist ein herrlicher Gesang. Nach einem Trunk sagt Tola, als Tempelrichter muss ich mich mit dem Gesetz und den Satzungen befassen und erlaube, unterbricht Cornelius, sind Satzung und Gesetz nicht einerlei? Das wohl, Satzungen sind an sich Einzelpunkte des Gesetzes, bestätigt Tola. Ob unsere Gedanken richtig sind, die ich und Jao in den letzten Jahren hegten, durch Simeons Belehrung angeregt, weiß ich freilich nicht. Das Gesetz, unserem Volk gegeben, umfasst nur 10 Gebote, höchst präzis geformt. Kein Mensch kann mit so wenig Worten ein für alle Völker gültiges Gesetzwerk prägen. Dieses Gottgesetz muss meiner Meinung nach der ganzen Schöpfung, von der wir keine eigentliche Ahnung hatten, gelten. Erst Simeon hat uns viel darüber offenbart, mancherlei auch Mutter Hanna. Mose hatte eine Fülle Satzungen erlassen, die er zufolge seines reichen Erfahrungsschatzes selbstständig formulierte. Er hatte sie bis ins Kleinste sorgsam ausgedacht. Ich würde also unterscheiden. Die Gottgebote sind das Gesetz. Was Mose anbefahl, ist das Satzungsrecht. Dazu meine Frage. Haben Gottes Gesetz und Moses Satzungen gleichen Rang? Wenn ja, so erübrigt sich die zweite Frage. Andernfalls, können Moses Satzungen umgangen oder aufgehoben werden? Jetzt lässt sich allerdings bloß allgemein darüber sprechen, denn man brauchte Jahre, um Punkt für Punkt zu klären, bis ein annähernd reines Bild zustande käme. Was sagt das Licht dazu, Simeon? Eure Ansicht ist passabel. Die eigentliche Unterscheidung sieht anders aus, berichtet Simeon. Selbstredend ist das Sinai-Gesetz, das Grundgesetz für die Materie, nicht aber im Gesamten für das Imperium. Für Letzteres gelten die 3 ersten Hauptgebote und vom 4. das Symbol. Darum standen die 4 ersten auf der einen, die 6 übrigen, die allerdings aus anderer Schau auch dem Imperium gelten, auf der anderen Tafel. 2 schwache Überlieferungen zeigen einmal die Gesetzestafeln an, so wie du sie jetzt beschrieben hast, zum anderen mit je 5 Geboten auf jeder Tafel, sagt Jaor. Die jetzigen halte ich nicht mehr für echt, obwohl sie als die Mosesteine gelten. Simeon nickt Jaor beifällig zu. Ja, unabhängig davon, dass die Zertrümmerung der echten Steine durch Büberei geschah, ist das von Gott zugelassen worden. Er, Der nur Lebendige will sein lebendiges Gesetz auf lebenswarme Herzen schreiben. Klammer Jeremia 31,33. Nicht nur auf Steine, den versteinerten Herzen gleich. Allein auch das Äußere kann hohen Segen stiften, von Gott gegeben und geheiligt, wenn es als ein Spiegel aus dem Lichtgefilde dient. Dann ist es ein Symbol, eine Darstellung der festen Werke Gottes, in Klammer, die Feste, 1. Mose 1, 14, gleich Stein. Wo aber Menschen äußerlich Gegebenes anbetungswürdig machen, was Götzendienst bedeutet, da wird ein Ding zum toten Tand. Weil euer Volk sich mehr die Zeichen wählte und zu Gewinn verwendete, deshalb zerfiel das meiste Herrliche, was der Herr gegeben hatte. Übrigens betrifft das alle Völker. Denn es kommt lediglich aufs Tun und Lassen an und nicht auf das, was einer lehrt, zumal wenn Wort und Tat sich widersprechen. Daher gilt die Satzung Moses als ein Gottgesetz, weil sie mit Erziehen half, selbst wenn im Laufe mehrerer Säkular-Satzungspunkte in innere Symbolik zu verwandeln sind. Zum Beispiel eine Opferung von Tieren, das Blutbestreichen von Häusern und Altären. Das ist jetzt schon überholt, wie ihr aus der Wüste in euer Land geleitet wurdet. So sollen Punkte aus der rein materiellen Anwendung zum Geistritual gelangen. Bleiben wir beim Blut. Blut ist für die Kreatur das Leben, vom Menschen bis zum kleinsten Tier. Selbst der Saft der Flora ist ihm gleichzusetzen. Die Wandernden wollten einst das Blut genießen, was als Trank oder in die Speise eingemengt auf des Menschen seelische Entwicklung hemmend wirkt, zumal in heißen Ländern, wo es bis zum Verderben führen kann. Man wollte Fleisch von Ägyptern her gewöhnt, wenn das auch nicht immer möglich war. Beim Schlachten sagt man, das Blut sättigt uns. Als Mose es verbot, hieß es, wohin damit? Soll man es den wilden Tieren geben? Bis sie uns im Lager überfallen, sollen wir es in die Wüste gießen? Gott sprach zu Mose, dieses Volk ehrt mich mit Lippen, doch sein Herz ist fern von mir. Darum greift es gern nach Zeichen, also lass es sich an solche klammern, bis das äußerlich gewordene Volk samt seinen äußerlichen Zeichen untergeht für diese Welt. Doch sei getrost, die Guten werde ich mir zu bewahren wissen über Auf- und Niedergang hinaus. Um dem Volke die Gesundheit zu erhalten und es an den Herrn zu bringen, gab Mose alle Satzungen, die teils bei Sesshaftigkeit nicht unbedingt mehr nötig sind. In der Wüste waren sie es, und Gott hatte sie bestätigt. Als Israel vernahm, dass der Herr das Blut geheiligt hätte, tat man, was Mose anbefahl. Das meiste ändert einst die Zeit, die der menschlichen Entwicklung großen Vorschub leistet. Auch wird es eurem Geiste offenbar, was ihr zu aller Nutz und Frommen umgestalten könnt. Und glaubet es, Gottes hoheitsvoller Plan behält den Sieg, sagt Ataya. Immer mehr wird mir bewusst, dass ich in meinen ersten Priesterjahren blind gewesen bin. Nun machte Gott durch Simeon mich sehend. Blinde Menschen taten mir besonders leid, aber blinde Seelen sind viel schrecklicher. Man gibt Ataja recht. Mein Bedenken von heute Morgen ist nach Simeons Erklärung kaum mehr angebracht, sagt Passur. Bringe es nur vor. Gut, es gilt dem Folgenden. In 6 Schöpfungstagen hatte Gott, wie wir jetzt wissen, den Beginn seines Hall- oder Tat-Urjahres aufgebaut und den 7. zum Ruhe- oder Feiertag bestimmt. Ist anzunehmen, dass Gott des Schöpfungsjahres Wesensart in einem Erdenjahre spiegeln lässt? Simeon bestätigt es. Also, fährt jener fort, müsste in den jeweils 7. Jahren Weinberg, Wiese, Feld und Garten in der Brache bleiben, wie geboten ward. Doch wer kümmert sich darum? Auch hier bei uns wird vielerorts Jahr aus, Jahr ein das Land bestellt. Wo es eine Brache gibt, hat zumeist die Faulheit ihren Sitz. Wenige halten sich an das Gesetz. Was aber, wenn die Menschen sich zu sehr vermehren? Da würden in dem Brachjahr auf der ganzen Welt, in welchem nicht gesät und somit nicht geerntet würde, Katastrophen kommen. Zwar gab es schon zur Zeit der Landbebauung Hungersnöte, ließe sich die Satzung geistig ändern, ohne dadurch Gottes hehren Schöpfungssabbat auszuschalten oder zu entheiligen? Cornelius sagt sinnend. Sieht man das Gesetz von hoher Warte an, so kann, er zögert, während Ascanius ergänzt, nicht überall wird es zu gleicher Zeit schlechte Ernte geben. Ein Gebiet kann dem anderen helfen. Jedes 7. Jahr die Brache durchzuführen, halte ich, soweit ich euren Gott erkennen durfte, als nicht von ihm befohlen. Wer weiß, was das einstens zu bedeuten hatte. Man tauscht darüber seine Meinung aus. Wie immer überlässt man Simeon das letzte Wort. Und das lautet: Eure Weltleuchte ist nicht eben schlecht. Nur fragt es sich, ob sie den tieferen Grund erhält. Der, unterbricht Galal, ist von uns schwerlich zu erkennen. Wie weit überhaupt bleibt als Frage offen. Doch verzeih, weil ich unterbrach. Schon gut, entlastet Simeon. Nun höret zu. Hat der Schöpfer seine Schöpfungsjahre unterteilt, wie es Passur richtig dachte, so steht das auf der Ordnungsbasis in unumstößlicher Struktur. 8 Jahre bilden einen einheitlichen Werkverband. Davon unabhängig, dass und ob innerhalb desselben für die Lebenskinder es genügend Spielraum gibt, in welchem sie ihr Hin und Her, ihr Auf und Ab erhalten. Wenn, wie die eingehegte Freiheit es erlaubt, die Menschheit für sich selbst die Grundgesetze ändert, muss sie damit rechnen, dass der Umsturz manche böse Folgen bringt. Weiß dann keiner aus der eigenen Verderbnis weiter, weil die Ordnungsgrundgesetze zwar umgangen, niemals aber aufgehoben werden können, dann schiebt man seine bösen Folgen gern dem Schöpfer in den Schuh. Wir gehen nun auf Passurs Frage ein. wie das Imperium von den 10 Geboten die 4 ersten als das Wort erhalten hat, die Materie aber alle Wort- und sinngemäß. So ist also auch die Satzung geistig anzusehen. Man wird merken, was zugunsten für die Menschen äußerlich und innerlich den vollen Wert besitzt und was eine geistige Umwandlung haben kann, obgleich für streng markierte Zeiten sie Natur und sachgemäße Gestaltung hat. Das bezieht sich auch auf Brachjahre. War nicht überflüssig, diese zu befehlen, als das Volk kein Feld besaß? Durch Oasen und den Handelsaustausch mit den angestammten Völkern konnte Israel sich während seiner Wanderung ernähren. Warum wurde dennoch das Gebot erlassen, als noch 30 Jahre Wüstenwege abzuwandern waren? Mose gab die Satzungen für die heranwachsenden Generationen, damit wenigstens ein allgemein williges Israel nach Kanaan gelangte. Denn die Älteren, der Knechtschaft in Ägypten unterworfen, sprachen: Im gelobten Land holen wir das alles nach, was uns das Nilland und die Wüste raubten. Darin lag der eine Grund der weit vorausgegriffenen Satzung. Das heiligere Motiv betraf die Gehorsamsübung, die das Geistleben mit dem Licht verbinden sollte. Die nackte Einhaltung einer vollen Brache ist in gewisser Hinsicht nicht gegeben, allein bloß darum nicht, weil die Menschheit kaum an Gottes Segnung glaubt. Sie baut mehr auf das, was ihre Hände schaffen, als auf das Segenswerk des Schöpfers, ihres Herrn. Gott hatte zugesagt, dass er im 6. Jahr voraus die Frucht vermehren würde. In Klammer 3. Mose 25, 19 bis 22. Daran hielt man sich noch in der Richterzeit. Doch schon Salomo war es ganz recht, dass man keine volle Brache hielt. Gott zeigte, wie man aus seinem Sondersegen im 6. Jahr das 3- bis 4-fache ernten konnte, weil er am 6. Schöpfungstag sich seine Kinder schuf. Hier ist für allesamt die Lichtverbindung offenbar. Josua lehrte eines noch hinzu: Alle Ländereien, die in der Brache lagen, waren zweimal umzupflügen, damit die Ackerkrume locker bleiben sollte. Außerdem im Jahr darauf die Arbeit wesentlich erleichtert wurde. Hätte man das stets getan, dann würde eine Brache nicht nur keinen Fruchtverlust, sondern gnadenreichen Überfluss ergeben. Ich will ein Beispiel dazu nennen. Einiges wird leicht, manches schwer erkenntlich sein. Menschen, Tier- und Pflanzenwelt brauchen Tag für Tag die Ruhe, die sich bestens in der Nacht ergibt, zu dem im Ablauf eines Jahres eine längere Entspannung. Tiere werfen ihre Jungen zur bestimmten Zeit. Auch die Pflanzen haben ihre Winterperiode, in der sie keine Früchte, meistens nicht einmal die kleinsten Triebe bringen. Gott hat seiner ganzen Schöpfung eine Ruhe eingeräumt, zum Segen und zur Freude. Wenn das Leben wieder regsam wird, steigt das Gefühl auf einen gnadenvollen Höhepunkt. Ein gut ausgeruhter Mensch hat auch einen ausgeruhten Sinn und wird, allgemein besser handeln als einer, der sich vielleicht aus Geiz und Gier recht wenig Ruhe gönnt. Das einzusehen fällt euch leicht. Koliosses denkt, wie es um die Himmelskörper stünde, deren fortgesetzter Lauf von keiner Ruhe zeugt. Ja, lacht Simeon leise, es geht auf einen Turm hinauf, und nur geistig Schwindelfreie können folgen. Es sei vermerkt, dass zwar während eines Schlafes euer Körper ruht, doch das Herz schlägt weiter. Die Lunge atmet, die Gedanken sind nicht völlig abgestellt, was ein Traum beweist. Das hängt mit dem Lebensgrundgesetz zusammen, durch das erstens Gott die Urlebendigkeit in alle Werke fließen lässt, zweitens seine Werke, in Sonderheit die Lebenskinder am schöpferischen Grundprinzip befestigt hat. Auch im Wandel der Gestirne gibt es Rastepochen, die sich je nach Größe und dem Ordnungsbund, zu welchem sie gehören, über Tausende von Erdjahren hin erstrecken. Sie laufen fortgesetzt auf ihrer Ordnungsbahn, wie ihr immer atmet, euer Herzschlag immer pulst. Wenn die Sonnen- oder Sternbewohner ihre Sabbatjahre feiern, werden mit der Sabbatsegnung dann die Himmelskörper, wie im Schlaf, gesegnet und gestärkt. Es gibt Verbände, die zugleich die Ruhe haben. Vergleichsweise sind sie die Himmelsfelder, Wiesen, Weinberge oder Gärten, die nicht absolut zu ganz gleicher Zeit ihren Sabbat und ihr Halljahr einzuhalten brauchen. Während welche ruhen, schaffen wieder andere umso intensiver. Jedes Schöpfungstagesleben, das präzis auf die gesamte subjektiven und objektiven Wesenheiten ausgelastet wird, geht so unaufhörlich weiter, wie des Schöpfers Urherz unaufhörlich schlägt. Es soll also jede Brache zweckgebunden mit dem Sabbattag oder Jahr vereinigt werden. Nehmt an, ein Landmann hat 10 Äcker. Er täte gut, jedes Jahr ein großes Feld brach zu lassen, die 4 kleinsten dann zusammen am jeweiligen Sabbatjahr. Er würde mehrfach ernten, als wenn er alle Felder Jahr für Jahr bestellt. Denn jedes Land braucht seine Ruhe. Und bleibt es dabei unterm Pflug, so käme noch genug heraus, damit die Tiere darauf weiden könnten. Wenn man einmal keinen Sabbat und kein Halljahr kennt, im Rausch der Raffgier alles Land erpresst, wird der Standard der Ernte wenig mehr als 30-fältig sein. Trotz vieler Mühe gibt es Hungersnot und Tod. Das hängt mit großer Glaubenslosigkeit zusammen. Man wird Gott vom Herzen treiben, man wird rufen, du bist kein Gott, und am Ende, es gibt keinen Gott. Könnte jemand Gottes Arbeit hindern? Nur sich selbst kann man den Segensstrom verstopfen, den empfängt, wer durch Treue, Glaube, Liebe und durch gute Tat sich an den Schöpfervater binden lässt. Würdet ihr einmal genau das erhabene Ordnungsgrundgesetz erkennen, das sich in kleinsten Blütenstäubchen ebenso enthüllt wie in den Sonnen ersten Ranges, Ihr würdet euer Haupt verhüllen, auch eure Zunge bliebe stumm. Mir ist, sagte Zacharias, als könne ich's verspüren, das Haupt verhüllen, stimmt die stumme Zunge. Etwas lässt ihn frösteln, viel ist noch abzulegen, um Gott mit Treue, Glaube, Liebe und mit Taten Freude zu bereiten. Simeon hatte einst bestätigt, dass er auf dem rechten Wege sei. Oder ist's das Schreiben, das ihm heute in die Hände kam? Da hört er Hilkio sagen. Auch die stumme Zunge stimmt. Stelle ich mir vor, dass ich einen Blick in das heilig hohe Haus des Schöpfers werfen dürfte. Ah, da käme mir kein Laut heraus. Cornelius fügt bei, es wäre sicherlich ein Gnadensegen, wenn den Menschen auf der Welt die Himmelsschau verschlossen sei, erwidert Simeon. Ganz zugeschlossen ist sie nicht. Eine Schau gilt weniger dem Sehen mit den Augen als mehr dem Fühlen im Gemüt. Es ward in mir lebendig, gibt Petatia zu. Ich kann es nur nicht wiedergeben. Der bescheidene Maluch möchte auch was fragen, meint aber, es sei zu spät. Für mich nicht, ruft Cornelius. Nutzt die Zeit, solange man sie besitzt. Vortrefflich ausgedrückt, lobt Opatnia. Maluch, lege los, der Hauspriester sagt. Dass das nahe Halbjahr des Messias kommen gilt, wühlte mich sehr auf. Simeon deutete an, er würde so viel Jahre bei uns bleiben, als wir Halbjahr feiern zählen können. Abgesehen davon, dass man auf einen anderen Messias hofft, als auf Gottes Kommen, so frage ich. Kann Gott oder der von ihm gesandte Heiland in so wenig Jahren selbst bei unentwegtem Machtgebrauch bewältigen, was in geistiger wie in weltlicher Hinsicht zu erfüllen wäre, wenn sich die darauf bezogene Prophetie verwirklichen soll? Da er als Kindlein käme, müsste er, ob Heiland oder Gott, die naturgebundene Entwicklung auch beachten, weil sie gleichfalls aus dem Ordnungsgrundgesetz hervorgegangen ist, da das jüdische Gesetz eine offizielle Tätigkeit erst dem 30-Jährigen zuerkennt, würde er zuvor von niemand anerkannt. Ihm bliebe demnach bloß 3 Jahre, in welchen er sein Amt als Heiland Israels und aller Welt bewältigen müsste. Wirkt er pur als Gott, dann genügt ein Hauch aus seinem Schöpfermund, um die ganze Menschheit umzuformen. Wirkt er aber nach der über ihn erhaltenen Prophetie, dann Maluch zieht die Schultern hoch. Wie soll er in 3 Jahren eine ganze Welt erlösen? Ataya drückt seine Freude über den Hauspriester aus. Ja, stille Wasser sind oft tief. Simeon lobt ihn auch und erläutert. Prüft, ob ein Volksmessias nötig ist, wie allgemein geglaubt, oder ob der Schöpfer im erlösenden Prinzip und in Anwendung der Grunderlösung kommt. Ein nur Messias hätte wenig Nutzen. Er brächte bloß die völkische Befreiung, in Klammer Richter 3, 9 bis 11. wie allerdings zumeist erhofft. Ihr habt jedoch erkannt, dass Gott personhaft kommt. Darum ist noch weiteres zu enthüllen. Die Himmelszahl, die sich rückwirkend aus den Erdjahren Gottes auf die Halljahrzahl bezieht und die Unterscheidung zwischen dem erhofften Volksmessias und Gott als ewiger Erlöser des gesamten Schöpfungsfalles sind ja offenbar geworden. Zur Freude Gottes habt ihr euch dem ewigen Erlöser hingeneigt. Maluch hatte recht. Ein Volksmessias, auch unter Mitwirkung der Schöpfermacht, könnte kaum das weltliche Problem bewältigen, viel weniger dasjenige von der Grunderlösung her, wenn ihm bloß 3 Wirkungsjahre zur Verfügung stehen. Die auf Gott bezogenen Prophezeiungen erfolgten vor der zweiten Wegführung nach Babel, wo trotz Götzendienst und Verweltlichung Israel noch daran glaubte, Gott als Messias und als Heiland. Er wird auch Mose und die Propheten bestätigen. In Klammer Matthäus 5, 17 bis 18. Und das heißt, es erfüllt sich alles ganz genau, wie es dem Lichtsinn nachgegeben wurde. Ja, die alten Zeugen haben jede Prophetie im Geist gesehen. Oft waren sie von dieser Welt entrückt. Wie könnte daher diese Himmelsschau bloß weltzeitlich und weltzweckgebunden sein? Ihr verneint es selbst. Höret auf das Licht. Die 3 Jahre beziehen sich pur für die Menschen auf deren weltgebundene Zeit. Von Gott aus gesehen sind sie etwas anderes und haben demzufolge eine grundsätzlich andere Bedeutung. Dazu ist von früher her noch einiges zu wiederholen, was wegen eurer fortgeschrittenen Reife eine größere Kristallisation erfahren kann. Im Urgott wirken die 4 Urprinzipien Macht, Kraft, Gewalt und Stärke. Würden sie in einer keinem Kindgeschöpf erkenntlichen Weise tätig sein, so könnte sich die Urgottheit nicht einen Vater ihrer Kinder nennen. Es gibt kein väterliches Grundprinzip, das sich ins Unsichtbare hüllt. Dabei bliebe der Begriff Vater-Kind ohne Substantialität. Die Urgottheit gab im Voraus sich eine Form, auf das in deren Sichtbarkeit die Geschöpfe eine sofortige Verbindung fühlen und ihre eigene Form erkennen konnten. Kein Geschöpf hätte je ein Lebenssein erkannt, wenn nicht aus dem geschauten Schöpfer die eigene Person festzustellen wäre. Auch keine Schau der Geschöpfe untereinander erhöbe sie zum Lebendigkeitsgefühl, wie dies durch eine Schau der Personalitäten Urgottheit geschah. Damit aus der hehren Urmachtkompetenz das Kindervolk in keine Gefühlsabhängigkeit geriet, wurden die 4 Grundprinzipien in eine anschaubare Form gehüllt, der eben alle lichtgetreuen Kindgeschöpfe gegenübertreten konnten, wodurch sie, das war heilig segensreich gewollt, ohne jede Gefühlsabhängigkeit mit der schaubaren Gottheit fraternisieren konnten. Die Urwesenheiten nennt man Schöpfer, Priester, Gott und Vater. Sie erhielten keine Einzelformen, denn die Gottheit gab sich bloß die Urperson. Allein, eben diese offenbarte jeweils ein oder mehrere Prinzipien. Zum besseren Verständnis sei gesagt, ihr könnt euch in verschiedene Kleider hüllen, je nachdem, zu welchem Zweck es nötig ist. Ein Kleid kann einen Menschen sehr verwandeln, nicht aber sein Gesicht, seine Hände, seine Art und Form. Deshalb ist und bleibt die Urgottheit stets das, was sie ewig war. Die Offenbarungsart richtet sich nach dem Erkenntnisstand der Kinder, wobei die schon reiferen 2, 3, sogar alle 4 Urwesensteile in einer Form erblicken, während die noch nicht so weit entwickelten einen oder 2 auf einmal sehen können. Dabei geschah einst Folgendes. In unwandelbarer Urbedingung offenbarten sich den Erstgeschöpfen Schöpfer und Macht, Priester und Kraft, Gott und Gewalt, Vater und Stärke, in dieser Reihenfolge. Doch die Ersten spürte nach gleich heiligem Wandelbarkeitsgesetz der Güte, Gnade, Langmut und Sanftmut, wie wechselhaft im Schöpfer den Vater, im Priester den Gott, in Gott den Priester und im Vater auch den Schöpfer. Schon diese Wechselwirkung der nur der Kinder wegen offenbarten Wesenheiten lässt ja keine andere Überzeugung zu, als dass die eine Urgottheit ewiglich bloß eine Personalität, eine Offenbarungsform besitzt. Denn die Verschiedenheiten einer Sichtbarwerdung sind die Kleider des Allmächtigen. Welch ungeheure Güte ist für die Kinder da am Werk. Zu Malus Frage noch. Wenn die Gottheit sich den Lichtgetreuen also offenbart, setzt sie da nicht alles ein, den Hingefallenen, die keine klare Schau ertragen können, sich dann so zu zeigen, dass ein Kehrkontakt zustande kommt? Eben deshalb zieht die Gottheit das Gewand der Gefallenen an, für sie, nicht für sich. Die Einkörperung ins Fleisch ist das Gewand. Eine Schöpfer-, Priester- oder Gottenthüllung ist zu schwer. Und die des Vaters, der einzig aus Erlösungsgnade ihnen naht, ist noch unverdient. Erst mit einer vollen Umkehr wird ein aus Barmherzigkeit geschaffenes Verdienst gewährt, das sich am Sabbattag für sie zu eigenem Verdienst nachträglich umwandeln lässt. Wie kann die Armut samt der Weltmenschheit, in Klammer, Lukas 7, 31, die Heilige für Wesenheit erleben? Seht, dazu dienen die 3 Lehramtsjahre, um Lo Ruhama zu heilen, zu erlösen, zur Umkehr und zur Heimkehr anzuleiten. Da zeigt der Schöpfer sich in allen Wundern, die der Heiland wirken wird. Der Priester offenbart sich in der Lehre, der niemand widersprechen kann. Aus Wut darüber greift man nach der äußerlichen Form, die Jesu heißt. Tun Sie das, so zeigt sich, vorher ungeahnt, das Gottprinzip in seiner Opferung. Das bedeuten die 3 Jahre. Nun wisst ihr, dass die Urgottheit für sich niemals drei, mehr oder weniger Erdenjahre braucht, um die Grunderlösung zur persönlichen eines jeden armen, hingestürzten Kindes durchzuführen. Die 3 Jahre dienen lediglich für die vorerwähnte Offenbarungsart der 3 Urteile, wodurch der 4. Teil, der Vater, auch der armen ferne Sicht und erreichbar werden wird. Die äußere Erlösung, die sich der Materie wegen auf die Entwicklungszeit bezieht, spielt eine Nebenrolle, ist jedoch in die Grunderlösung völlig eingebettet. Ob für diese Welt noch einige tausend Jahre in die allmähliche Auflösung der Materie entfallen, rückt den großen Zeiger an der Uhr der Ewigkeit kaum um seine eigene Schattenbreite vor. Es ist still geworden, außer ein paar leisen Seufzern. Cornelius gibt Simeon die Hand und sagt: Nicht des nahen Frührots wegen gehe ich. Du kannst mein Herz durchleuchten und weißt warum. Ja, mein Freund. Ein Zucken läuft über das Gesicht des Römers. Er winkt den Seinen zu, die ebenfalls stumm danken. Ein Dank, den sie dem Engel für den Schöpfer übergeben. So auch die Israelen. Erst im Tempel fällt Ataja, als er mit Simeon alleine ist, auf seine Knie. Simeon, du bist ein Herr des Herrn. Nicht so, mein Freund, sagt er zu Ataja, wie vorher zum Tribun. Wohl bin ich ein Fürst des Königs, doch der König ist der Urheilige, der Unendlichkeit. Gute Nacht. Leise geht der Himmel aus dem Raum.